alle Menschen unserer Region, ja, wir kennen es, finden Frieden mit Gott, werden Jesus ähnlicher und bewirken positive Veränderungen in der ganzen Welt. Das ist unser Auftrag, unser Wunsch. Wir sagen unsere Vision. Wir haben in den letzten Wochen, fast schon Monaten, darüber Predigten gehört. Wir haben gehört, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Wir haben gehört, dass Gott will, dass alle Menschen ihm ähnlich werden und die gute Botschaft in Wort und Tat weitergeben. Und in den letzten Wochen haben wir davon gehört, dass wir die Botschaft auf der ganzen Welt weitergeben sollen. Und dazu gehört auch die Schweiz. Und darum predige ich heute über 2. Korinther 5, Vers 18 bis 20, für uns, die wir in der Schweiz leben. Wer die Bibel dabei hat, darf gerne mit aufschlagen. Ich freue mich immer, wenn ich es blättern höre. Ganz schön. Mitlesen, mitgehen. 2. Korinther 5, ab Vers 18, da steht: Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Ich habe ja kürzlich gepredigt über die Verse vorher. Da haben wir gesehen, Paulus möchte, dass Menschen für Christus gewonnen werden. Und er schreibt da in 2. Korinther 5, dass wenn einer für alle gestorben ist, so leben nun wir für den, der für uns gestorben ist. Und dann steht weiter, denn nun sind wir eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Und Paulus beschreibt nun, dass diejenigen, die eine neue Schöpfung sind, die bekommen den Dienst der Versöhnung. In diesem Text hier, den wir heute gemeinsam betrachten, steht das Wort Versöhnung so im Zentrum. Es steht fünfmal Versöhnung oder Versöhnen. Noch nachgeschaut im Griechisch-Wörterbuch, könnte auch übersetzen mit Wiederherstellen, Frieden schaffen, Ausgleich schaffen, Feindschaft überwinden. Und ich denke, die meisten von uns wissen intuitiv, was Versöhnung ist. Irgendwie spüren wir das. Versöhnung, das ist mehr als Vergebung. Versöhnung ist mehr als, hey, ich trage dir es übrigens nicht mehr nach. Versöhnung ist mehr als, ich klage dich nicht mehr an. Versöhnung, das ist viel mehr als das. Für Versöhnung sind zwei vorangegangene Phasen nötig. Es braucht wie zwei Phasen, die vorangegangen sind, dass man sagen kann, jetzt habe ich Versöhnung. Die erste Phase, die es braucht, ist die Phase der Harmonie, was wirklich schön ist, wo man es gut hat. Sagt, hey, wow, so wie wir es da hatten. Und dann kommt die zweite Phase, die Phase des, vielleicht Krieges, des Unfriedens, die Phase der Enttäuschung, des Leids. Vielleicht bist du hier und sagst, jawohl, ich kenne das. Wir hatten es mal so schön, aber dann wurde ich so tief verletzt, so enttäuscht. Das ist die Zeit des Unfriedens. Und dann kann Versöhnung geschehen. Und wenn ich da so darüber nachdenke, dann meine ich, dass das genau die zwei Phasen sind, die unserer Beziehung mit Gott vorangegangen sind. Die erste Phase, da hat es der Mensch mit Gott wunderbar. Paradies, Harmonie, wunderschön. Und dann kam der Sündenfall, der Mensch hat sich von Gott getrennt. Prophet Jesaja sagte mal, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Es ist die momentane Situation von uns Menschen, natürlicherweise, wir sind von Gott getrennt. Gott ist so absolut heilig, wir passen unmöglich in seine Gegenwart. Und jetzt steht da, und jetzt hat Gott sich mit uns versöhnt oder uns mit sich versöhnt. So. Er schafft die Versöhnung. Steht da? Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Er. Gott hat es gemacht. Geht alles von Gott aus. Alles verdanken wir Gott. Es ist nicht so, dass es da zwei gleichberechtigte Partner gäbe. In der Regel ist es ja so bei uns Menschen. Ich kann mich täuschen, aber normalerweise ist es so, dass es bei uns zwei braucht, dass es zu Streit kommt. In der Regel. Es ist selten so, dass nur einer alleine. Hier aber sagt die Bibel, bei Gott und uns Menschen ist es wirklich asynchron. Also wir haben da Gott, der hat keinen Fehler gemacht. Wir haben uns Menschen, wir haben alle Fehler gemacht. Wir haben uns von Gott entfernt. Aber jetzt kommt Gott und er versöhnt sich mit uns. Nicht wir uns mit ihm, nein, er mit uns. Und er stellt die Beziehung wieder her. Und das Interessante ist, er ist sogar bereit, den Schaden zu bezahlen, den wir ihm zugefügt haben. Oder wisst ihr, Versöhnung ist nie billig. Vielleicht wisst ihr das aus eigener Erfahrung. Versöhnung ist nie, ja komm mal, ein bisschen Schwamm darüber. Versöhnung kostet immer. Angenommen, ich zerkratze dir dein Auto. Wir diskutieren jetzt nicht über Absicht oder Unabsicht. Du kannst dir das vielleicht vorstellen so. Jetzt können wir uns wieder versöhnen, oder? Stellen wir uns mal vor, ich habe das absichtlich gemacht. Und wir versöhnen uns. Jemand von uns hat den Schaden. Entweder bezahle ich die Reparatur oder du. Aber jemand hat den Schaden. So ist das immer. Natürlich, es gibt auch immateriellen Schaden, aber auch dort. Jemand hat den Schaden. Und jetzt sagt uns hier Paulus, Gott war bereit, den Schaden selbst zu tragen. Durch Christus. Und in Vers 21 steht auch, wie er uns mit sich versöhnt hat. Steht da, und ich erwähne diesen Vers so oft in Predigten, das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, muss sagen, ist einer meiner Lieblingsverse. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Das ist die schönste Botschaft, die wir überhaupt hören können. Der ohne Sünde war, Jesus Christus, er wurde zur Sünde gemacht. Er, der heilig, tadellos, sündlos ist. Er, der so ist, wie wir eigentlich sein müssten, um vor Gott bestehen zu können. Und jetzt stehe ich so und sehe, ich bin ganz anders. Luther sagt über diesen Vers, dieser Vers beschreibt den fröhlichen Tausch. Ich rede gerne von Platztausch. Christus ist bereit, meinen Platz einzunehmen und ich darf seinen Platz einnehmen. Und wenn ich so meine Sünden bekenne, Jesus als Herrn annehme, auf ihn vertraue, dann heißt es da, dann werden uns unsere Verfehlungen nicht mehr angerechnet. Weiß nicht, was du für eine Woche hattest. Weißt du, jetzt du da und denkst, wenn die anderen wüssten, wie ich wieder versagt habe. Du fühlst dich schuldig. Und jetzt sind wir hier als Versöhnte und wissen, wenn wir auf Christus vertrauen, dann schaut Gott uns so an, als hätten wir nie gesündigt. Nicht ein einziges Mal. Absolut heilig. Aber von Natur aus steht jeder Mensch auf Kriegsfuß mit Gott. Und jetzt bietet uns Gott die Versöhnung an. Er will Frieden mit Gott. So auch unsere Vision, so Römer 5, was wir vorher gehört haben. Gott will Frieden schaffen mit uns Menschen. Und nun entsteht da, dass diejenigen, die Frieden mit Gott gefunden haben, wir als Gemeinschaft der Versöhnung, wir haben jetzt nun einen Auftrag bekommen, und zwar den Dienst der Versöhnung. Uns hat Gott die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Ja, wir treten im Namen von Gott auf. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind anstelle von Christus in dieser Welt. Gott will die Welt mit sich versöhnen. Nun, wer gehört zur Welt? Ja, die ganze Welt. Die Welt, das sind wahrscheinlich so in diesem Kontext die Menschen gemeint, die noch keinen Frieden mit Gott haben. Die Menschen, die jetzt leben, nicht unter der Herrschaft von Jesus Christus. Und mit diesen Menschen möchte Gott sich versöhnen. Dazu gehört die ganze Erde, Europa, die Schweiz, unsere Region, also auch die Schweiz. So kann ich sagen, Gott will deine Verwandten, deine Mitarbeiter, deine Nachbarn, deine Freunde mit sich versöhnen. Die Frage ist, wie? Wie will Gott deine Mitmenschen mit sich versöhnen? Und die Antwort steht hier. Durch dich, durch mich, durch uns, durch seine Gesandten. Wer den Luther-Text im Ohr hat, weiß, hier steht das Wort bei Luther. Botschafter. Das sind Gesandte, Presbyo im Griechischen. Gesandte, Botschafter. Ich habe nachgelesen, das habe ich nicht gewusst vorher, aber anscheinend war es so, dass wenn der römische Senat zur Zeit des Paulus beschloss, ein Land zu einer Provinz zu machen, dann schickte er 10 Presbyo dorthin, 10 Gesandte, 10 Botschafter. Und diese 10 Botschafter hatten jetzt den Auftrag, die Menschen in diesem Land dem römischen Reich zuzuführen. Das ist wahrscheinlich der Gedanke hier von Paulus. Und er sagt, dass wir Botschafter sind. Dann haben wir den Auftrag, dafür zu sorgen, dass Menschen seinem Reich zugeführt werden. Und wir sagen, wie das geschehen kann. Wir teilen die Bedingungen mit, wie man Bürger des Reiches Gottes werden kann und Kinder Gottes werden kann. Also dieses Wort Presbyo, das wurde damals für einen offiziellen, kaiserlichen oder staatlichen Beauftragten gebraucht. Nun, wir sind Botschafter, wir sind Gesandte. Das ist eine riesige Verantwortung, die wir da haben. Ich möchte drei Dinge mit euch teilen, was es bedeutet, Botschafter zu sein. Erstens, Botschafter bleiben auch im Ausland Bürger ihres Heimatlands. Hallo sagt, ihr seid Botschafter an Christi Stadt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Jetzt sind wir auf dieser Erde, wir sind in der Schweiz, wahrscheinlich irgendwo. Aber wir sind immer noch Bürger im Himmel. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Das heißt, so wie wir leben, sollte zeigen, wir haben eine himmlische Kultur, in der wir drin sind. So. Wenn du in den Ausgang gehst mit deinen Kollegen, jeder sieht, wow, Bürger des Himmelreichs. Und alle am Arbeitsplatz negativ hintenrum sprechen, eine negative Stimmung entsteht, merkt man, du bist ein Bürger des Himmelreichs. Wie du arbeitest, aber eine himmlische Kultur. Und ich merke bei mir selbst, ich bin in dieser Gesellschaft drin. Ich bin geprägt dieser Gesellschaft. Wir haben eine himmlische Kultur, zu der wir gehören. Dann zweitens, Botschafter sprechen für ihr Heimatland. Das ist ein Vollzeitjob. Es ist nicht so, dass ich sagen kann, okay, jetzt bin ich gerade als Botschafter von Christus unterwegs, aber jetzt gerade nicht mehr. Jetzt bin ich wieder ich selbst. Nein, wir sind immer Botschafter. Ein Botschafter kann nicht sagen, jetzt bin ich mal nicht mehr Botschafter. Das gute Schweizer Bürger stimmen wir natürlich ab, oder? Wir wählen auch, aber als Botschafter von Jesus Christus. Wenn es alltägliche Gespräche gibt in der Nachbarschaft, ich bin ein Botschafter von Christus. Also im Verein, manche wissen es, ich bin auch wieder Vereinsmitglied in einem Fußballclub, der Seniorenmannschaft. Gedacht, wenn ich schon Hauptleiter bin vom 60 Plus, gehe ich in Seniorenfußball. Nein, Spaß. Aber jedenfalls, ich bin da bei den Senioren dabei, natürlich nicht so oft, wie es halt geht, meinem Job. Ich habe gemerkt, die wissen sehr schnell, dass ich Pastor bin. Das macht schnell die Runde. Und so wie ich mich jetzt verhalte, vermutlich so schließt man auf alle Freikirchen in der Schweiz. Wird ja nicht groß unterschieden. Das ist eine Verantwortung, kennst du vielleicht auch. Wir sprechen für unser Heimatland. Dann Botschafter vertreten ihr Heimatland, nach ihrem Verhalten wird ihr Heimatland beurteilt. Die Menschen um uns herum lesen oft keine Bibel. Die einzige Bibel, die sie lesen, in Anführungszeichen Bibel, bist du. In unserem Leben können wir die Botschaft attraktiv oder abstoßend wirken lassen. Wir sind also Botschafter, Gesandte. Mir selbst hilft es immer wieder, mir dessen bewusst zu werden. Ich darf ja oder ich muss ja jährlich auch in den Zivilschutz. Und ehrlich gesagt freue ich mich auch immer wieder darauf. Ich habe dort meinen Zug, den ich führen darf. Und da weiß man auch, aha, Zugführer ist Pastor, Pfarrer. Darfst du heiraten? Und all die Gespräche, ganz spannend. Aber manchmal vergesse ich, dass ich jetzt der Botschafter wäre, oder? Man ist so schnell so drin. Dann hilft es mir, wenn ich mich so auf den Weg mache, zu beten und zu sagen, Jesus, heute bin ich dein Botschafter. Ich bin für dich unterwegs, hilf mir. Das ist dann immer noch genügend schwierig, aber hilf mir. Und wenn ich ins Training gehe, im Fußball, möchte ich heute ein Botschafter sein. Klar, ich gehe auch wegen dem Sport, das gebe ich offen zu, aber ich bin auch Botschafter. Vielleicht hilft es dir auch, wenn du morgen zur Arbeit fährst, mit dem Auto, mit dem Velo, zu Fuß, mit dem ÖV, dass du wie innerlich sagst, ich bin jetzt heute Botschafter für Christus. Ich bin ein Gesandter. Ich mache heute meine Arbeit so gut, wie es geht. Ich bin für Christus unterwegs. Wir sind Botschafter. Um gute Botschafter für Christus zu sein, sind drei Faktoren entscheidend. Ich erinnere an meine Predigt vor 2 Monaten zur Erinnerung. Diese 3 Faktoren sind ganz entscheidend, um gute Botschafter zu sein. Das ist zum einen Echtheit, Nähe und das dritte ist Kommunikation. Authentisches, echtes Christsein ist so wichtig. Wenn wir rechtgläubig unterwegs sind, alles besser wissen, von oben herab, voller Stolz, das wird Menschen nicht attraktiv für die Botschaft werden lassen. Also nicht, dass sie von der Botschaft dann angezogen werden dadurch. Wir müssen den Menschen aber auch nahe sein, oder? Ich habe gestern im Unti ausgeführt, Gemeinde, das heißt Herausgerufene. Ich könnte jetzt einen Test machen. Herausgerufen woraus? Aus der Welt. Also wir trennen uns von der bösen Welt und jetzt versammeln wir uns nur noch für uns. Ich meine, nein, die Gemeinde ist in der Welt. Nicht so getrennt, Welt da, wir da, sondern wir in der Welt, aber wir anders als die Welt. Wir sind nahe unseren Mitmenschen, die Jesus noch nicht kennen. Und das dritte, Kommunikation. Es braucht auch Worte, dass wir das Evangelium verkünden. Jetzt denkst du vielleicht, oh nein, muss ich wirklich Worte benutzen? Kann ich nicht einfach vorbildlich leben? Lasst es mich heute deutlich sagen und dir vielleicht ein bisschen auf die Füße stehen. Es heißt Evangelium, gute Botschaft und nicht guter Lebenswandel, gutes Vorbild, das heißt gute Botschaft. Jemand sagte mal, wenn wir keine Worte benutzen, sind wir ein wandelndes Geheimnis. Niemand von uns lebt gut genug. Ich habe mir so überlegt, jetzt angenommen, ich lebe perfekt, ihr wisst, das ist gar nicht der Fall, aber angenommen, ich lebe wirklich mal wunderbar gut. Was könnte passieren? Die Menschen beginnen mich zu kopieren. Dann leben sie auch gut. Bringt sie das in den Himmel? Ist nicht vielmehr das häufigste Argument heute gegen Gott, ich lebe schon gut genug. Ich brauche keinen Gott. Wir sind Botschafter. Wir haben eine Botschaft, die wir verkündigen. Aber unsere Botschaft wird nach unserem Handeln beurteilt. Jetzt vielleicht so ein kleiner Tipp, den ich selbst versuche zu berücksichtigen. Bei Menschen, die mir sehr nahe sind, versuche ich möglichst wenig Worte zu benutzen. Und bei den Menschen, die mir ein bisschen weiter weg sind, ein bisschen mehr. Also wenn du verheiratet bist und dein Ehepartner hat überhaupt kein Interesse am Glauben, mein Tipp, kaum Worte benutzen, Vorbild sein, leben. Man sieht es schon. Und wahrscheinlich wurde auch schon genug gesprochen. Aber dann gibt es die Menschen, die sind uns nicht so nahe. Die wissen kaum etwas von uns. Du auf die Straße gehst vielleicht, um zu evangelisieren. Da braucht es mehr Worte. darf man auch klarer sein. Und die wissen ja eh nicht, wie wir leben. Also je weiter Menschen weg sind, desto klarer, je näher, desto vorbildlicher. Manche sagen, ich will so leben, dass ich gefragt werde. Wunderbar. Ich werde leider nicht so oft gefragt. Darum hilft es mir auch, Möglichkeiten zu schaffen, wo man dann über den Glauben reden kann. Ich habe da ein paar Beispiele aus einem Buch. Ich glaube, es heißt Anziehend Christsein. Wie man ein Gespräch über den Glauben in Gang bringen kann. Es gibt zum Beispiel den direkten Einstieg. Wenn man mal jemanden fragt, denkst du manchmal auch über Gott nach. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was passiert, wenn wir sterben? Eine andere Frage. Bist du mit einer bestimmten religiösen Praxis aufgewachsen? Was macht einen echten Christen aus? Ganz direkt. Vielleicht ist das eine Frage, vielleicht kommt dir jetzt gerade eine bessere noch in den Sinn. Vielleicht morgen in der Znüni-Pause, man über Gott und die Welt spricht, mal fragen, ja, wie ist das eigentlich bei dir mit Kirche und so? Dann gibt es auch Möglichkeiten für einen indirekten Einstieg. Du wirst gefragt, wie geht es dir? Du gibst zur Antwort, danke, mir geht es finanziell gut, familienmäßig können wir nicht klagen und geistlich läuft es prima. Über welches von den dreien möchtest du mehr wissen? Habe es noch nie ausprobiert, gebe ich zu, aber vielleicht wäre es das mal. Oder du bist umgezogen, du sagst, bequemer geht's nicht, das Büro ist nur noch eine halbe Stunde von zu Hause entfernt und meine Kirche nur noch 5 Minuten. Cool, hä? Oder Hobbys, Kinder, ja, die können wirklich eine Herausforderung sein. Letzten Samstag hatte ich wieder 20 davon zu beschäftigen. Ja, ich bin da in einer Kirche in der Jungschar. Was Jungschar? Es gibt auch so viele andere Möglichkeiten. Die Natur bietet Anknüpfungspunkte, die Musik oft. Probleme, wenn jemand Probleme hat, kann ich für dich beten. Feiertage, warum haben wir eigentlich so viel frei an Weihnachten, Ostern und Pfingsten, dass es noch ein zweiter Feiertag gibt? Könnte man mal darüber sprechen, was das für wichtige Tage sind. Und so weiter. So ein paar vielleicht hilfreiche Hinweise, ein Gespräch über den Glauben in Gang zu bringen. Wir sind Botschafter, wir haben alle die gleiche Botschaft, aber wie wir diese eine Botschaft verkünden, kann ganz unterschiedlich passieren, denn Gott hat uns ganz unterschiedlich geschaffen. Und ich bin so dankbar, dass wir so unterschiedlich sind. Gott möchte uns auch ganz unterschiedlich gebrauchen. Und ich möchte, dass wir im ganzen Thema Evangelisieren auch eine große Freiheit mit hineinbringen. Mein Wunsch, dass du jetzt nicht nach Hause gehst und denkst, oh, jetzt muss ich wieder und ich kann das nicht und ich bin überfordert. Und mein Wunsch ist, dass du erkennst heute Morgen in dieser Predigt, wir haben einen wunderbaren Gott, einen wunderbaren Auftrag und Gott will mich so gebrauchen, wie ich bin. Es gibt nämlich ganz unterschiedliche Evangelisationsstile. Das sehen wir auch schon in der Bibel, wenn wir diese Personen da betrachten. Da haben wir zum Beispiel Petrus. Petrus, der war so direkt konfrontativ. Petrus, das war der Schwarz-Weiß-Typ. Es gibt heute noch solche Menschen. Wir sagen denen, das sind Evangelisten. Der sprach vor seinen Landsleuten. Ihr habt Christus, ihr habt Jesus von Nazareth, den Gott gesandt hat, habt ihr getötet. Und die waren, wow, was sollen wir jetzt tun? Umkehren, taufen, Gemeinde. 3000 Menschen haben gehorcht, sage ich mal, haben sich taufen lassen, wow. Dann gibt es den Paulus. Paulus, der war ganz argumentativ, intellektuell unterwegs. Wisst ihr, manche sagen, Gott gebraucht die Ungebildeten. Ich sage also, zur Zeit des Paulus gab es wohl auf der ganzen Welt keine gebildetere Persönlichkeit als Paulus. Gott hätte sich wahrscheinlich keinen erwählen können, damals für seine Botschaft zu verkündigen, der besser gebildet gewesen wäre als dieser Paulus. Der war in Tarsus in einer Philosophenschule, der kannte alle Philosophen, der hatte Rhetorikunterricht, der hatte die beste Ausbildung dort in Tarsus. Und dann war er bei Gamaliel zu Füßen, bei diesem größten Lehrer der damaligen Zeit in Jerusalem, hat das Alte Testament auswendig gelernt. Paulus wusste wirklich alles über Philosophie und alles über die Bibel, das damalige Alte Testament, die Bibel. Und dieser Paulus, der begann zu diskutieren und zu argumentieren und Menschen wurden gläubig oder wollten noch mehr hören. Der Blinde hingegen, der hat nicht argumentiert und diskutiert. Der hat nur gesagt, wisst ihr, ich weiß auch nicht genau warum, aber ich bin jetzt halt wieder sehend. Vorher war ich es nicht, urteilt selbst. Er hat seine Geschichte erzählt. Oder Matthäus, der war ganz beziehungsorientiert. Der hat eine Party organisiert, kann sich dann das sagen. Und zu dieser Party hat er seine Freunde eingeladen. Gottlose Menschen, Sünder. Und Jesus war auch dabei. Mit diesen Menschen hat er Gemeinschaft gehabt und hat das Evangelium dann weitergegeben. Und da war die Samariterin, die beim Jakobsbrunnen. Und ich staune immer, wie diese Frau, die da 3 Handicaps hatte, sie war eine Samariterin, sie war eine Frau und sie war eine Prostituierte oder hatte zumindest 5 andere Männer schon vorher, jetzt mit irgendeinem zusammen. Wie diese Frau dann ins Dorf rennt und das ganze Dorf mobilisieren kann. Ich staune immer, dass die mit ihr nach draußen gegangen sind. Und dann sind sie Jesus begegnet. Und dann gibt es noch Tabitha, die war ganz dienend. Die war so wichtig für Gott, dass Gott Petrus gesendet hat, um sie wieder vom Tod aufzuerwecken, dass sie wieder dienen konnte. Ich weiß nicht, welcher dieser Persönlichkeiten dir jetzt gerade so nahe ist. Meistens sagt man, ja, da, eher, aber nicht so. Ich gebe es offen zu, so der direktive, konfrontative Stil, so auf die Straße gehen, das, am liebsten überlasse ich das anderen. Aber argumentativ mit meinen Kollegen, nach was haben wir da diskutiert und argumentiert. Vielleicht denkst du, ja, ich bin aber eher der Zeugnishafte oder beziehungsorientiert, einladend, dienend. Normalerweise gibt es so einen Stil, der uns ein bisschen näher ist. Vielleicht können wir hier von Sprachen sprechen, die wir reden. Es gibt eine Muttersprache und viele Fremdsprachen. Es ist wichtig, dass wir alles beachten, aber unseren Stil benutzen. Wisst ihr, es gibt auch wahrscheinlich nicht so, dass ich sagen kann, 100% der und 0% die anderen. Manche sagen mir, Matthias, das ist ja gar nicht biblisch, was du da sagst. Das steht ja nirgends so in der Bibel, es gibt 6 Stile und so und so und so, sage ich, absolut korrekt. Wenn du einen 7. Stil findest, dann lebe den. Das ist kein Problem, es geht nicht darum. Es geht nur darum, dass ich sagen will, in der Bibel gibt es verschiedene Menschen, die verschieden für Jesus Zeugnis gegeben haben. Und ich bin einverstanden mit dem Pastor, der mal geschrieben hat, ich zitiere, Christen mit dem ansteckendsten Glauben sind diejenigen, die es gelernt haben, mit der Wesensart zu arbeiten, die Gott ihnen gegeben hat. Und alle Stile haben Stärken und Schwächen. Bist du konfrontativ, direktiv, dann sage ich dir, sei ein bisschen taktvoll. Bist du argumentativ, vergiss nicht, es gibt auch Nebenschauplätze. Ich habe früher so diskutiert über Evolution und Schöpfung. Ich wollte diesen Kampf wirklich gewinnen, der Klasse, Gimmi. Heute rede ich nicht mehr darüber. Ich gemerkt habe, die Menschen brauchen eine persönliche Begegnung mit Gott. Und dann kann man immer noch über das sprechen. Aber sie brauchen die persönliche Begegnung mit Gott. Bist du zeugnishaft, sage ich dir, hör auch mal zu. Nicht immer nur sprechen, andere wollen vielleicht auch mal etwas sagen. So beziehungsorientiert, dann stell die Beziehung nicht über die Wahrheit. Du so harmonisch sein möchtest. Bist du einladend oder dienend, überlass das Reden nicht nur anderen. Und so weiter. Also, das so als Anregung. Wir dürfen so sein, so dienen, wie wir sind. Jetzt stehen wir vor unserem jährlichen evangelistischen Höhepunkt. Und wir bitten gemeinsam im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Wir bitten. Das ist ein Angebot. Wir nötigen nicht. Martin Luther soll mal gesagt haben, wir gehen mit dem Wort nur bis zum Ohr. Ich ergänze, wenn wir weitergehen würden, wäre das Manipulation. Wir verkündigen das Evangelium. Dieses Evangelium, die gute Botschaft, kann man annehmen oder ablehnen. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass unser Auftrag ist, das Evangelium zu verkündigen, und Gottes Auftrag ist, dieses Evangelium wirksam werden zu lassen. Die wirksame Berufung. Das Evangelium kann ausgeschlagen werden, aber ich bin auch überzeugt, dass wenn wir das Evangelium verkünden, wird es immer wieder Menschen geben, die das auch annehmen. Zumindest meint Jesus das. Die Ernte ist reif. Ich habe manchmal den Eindruck, die Ernte ist schon überreif. Schon so reif, dass es schon wieder schwierig wird, sie einzubringen. Dass Menschen schon wieder so weit von Gott entfernt sind, dass es unglaublich viel Geduld braucht. Ein langer Weg. Und wenn wir jetzt gemeinsam hoffnungsvoll erleben nächste Woche, dann entscheidet sich der Erfolg dieser Evangelisation nicht an den Zahlen. Ich sage, lohnt sich das überhaupt noch? Das ist unser Auftrag, das ist deine Art, man kann auch andere Arten wählen. Aber wir wollen Gott die Möglichkeit bieten, Menschen wirksam zu berufen. Ich freue mich auf Sascha Ernst, diesen begnadeten Evangelisten, der so leidenschaftlich für Jesus unterwegs ist. Lasst uns in dieser Woche auch für ihn beten. Und dann ermutige ich euch, einfach dabei zu sein, wenn es irgendwie geht. Nächsten Freitag, Samstag, Sonntagmorgen. Seid dabei, wir sind gemeinsam Gastgeber. Und vielleicht kannst du noch jemanden einladen. Vielleicht möchtest du jetzt gerade innerlich beten. Gott, zeig mir, wen soll ich einladen, aber noch viel mehr. Jesus, schenk mir die Gelegenheit, die Gunst, hilf mir. Tu dieses Wunder, dass jemand mitkommt, dass jemand offen ist für dich. Auch Karfreitag, Ostern sind dann Gelegenheiten. Ich möchte jetzt beten für nächste Woche. Jesus, du hast uns diesen Auftrag gegeben, das Evangelium weiterzugeben. Und wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, dann fühle ich mich überfordert oft. Auch gerade wegen meiner Menschenfurcht. Und darum ist mein Wunsch, Jesus, dass wir staunen, wie groß du bist, wie herrlich du bist. Sie sagen, dir gehört alle Ehre. Und dann einfach auch staunen, dass wir diesem großen Gott zur Verfügung stehen dürfen. So bitte ich dich jetzt für die nächste Woche, für die nächsten Tage da, dass wir das Evangelium auf eine gute Art verkündigen dürfen, dass du Menschen vorbereitest, dass Menschen zu dir umkehren. Und ich bitte dich für alle, die wir schon mit dir unterwegs sind, dass auch das Evangelium uns erreicht, immer wieder neu, uns auf die Knie bringt, zur Buße leitet und uns dahin führt, dass wir sagen, Jesus, du darfst mein ganzes Leben haben. Amen.